Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer, herzlich willkommen. Der russische Angriff und Krieg gegen die Ukraine dauert nun seit 2 Wochen an. Ein Ende ist nicht in Sicht, auch wenn einzelne Ankündigungen immer wieder auf Besserungen hoffen lassen. Meldungen von Fluchtkorridoren für Menschen in ukrainischen Städten, die allerdings auch von unstetigen Feuerpausen abhängig sind. Derweil versucht die Weltgemeinschaft, Putins Krieg zu stoppen. Es geht um die Frage, wer vermitteln könnte, welche Rolle dabei China spielt und vor allem, was bewirken Sanktionen? Können sie Putin zum Einlenken bewegen? Auch in dieser Ausgabe von Zur Diskussion wollen wir Sanktionen und Friedensbemühungen diskutieren, sortieren und herausarbeiten mit diesen Gästen. Mareike Ohlberg ist Sinologin am unabhängigen US-Thinktank German Marshall Fund. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Aus Berlin hören wir auch Alexander Liebmann vom Institut für Osteuropa-Studien an der Freien Universität. Herzlich willkommen, Herr Liebmann.
Guten Abend.
Auch dabei ist Martin Bialecki, der Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schön, dass Sie in Berlin dabei sind, Herr Bialecki.
Schönen guten Abend.
Und Ursula Schröder ist die Direktorin des Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Hamburg. Guten Abend, Frau Schröder.
Guten Abend.
Was kann Putin stoppen? Unter dieser Frage diskutieren wir. Das haben die zahlreichen Sanktionen des Westens bisher aber nicht erreicht, Frau Schröder. Können Sanktionen Ihrer Meinung nach überhaupt Putin stoppen?
Sanktionen sind ja ein zunehmend beliebtes Mittel internationaler Politik, das aber durchaus kontrovers diskutiert wird. Sanktionen haben keine kurzfristige Wirkungslogik und das ist etwas, was selten so diskutiert wird. Sanktionen wirken mittelfristig. Sanktionen wirken also über Zeit darauf ein, dass das Verhalten von bestimmten Regimen oder bestimmten Staaten sich ändern möge. Das kann auch erfolgreich sein. Wir wissen auch relativ viel darüber, unter welchen Bedingungen so etwas erfolgreich sein kann. Zum Beispiel, wenn die Sanktionen multilateral von verschiedenen Staaten gemeinsam umgesetzt werden, wenn die Sanktionen sehr klar definiert sind und wenn auch darauf geachtet wird, dass beispielsweise die Zivilgesellschaft, die Zivilbevölkerung bei solchen Sanktionierungen nicht zu Schaden kommt. Siehe Irak 2003. Aber wir wissen auch, dass kurzfristig Sanktionen nicht die richtige Wirkungslogik sind, um Putin zum Einlenken in einem aktiven Kriegsgeschehen zu bewirken. Das kann nur über Zeit passieren. Und da werden wir über Zeit sehen, ob die Kosten für das Regime in Russland so hoch werden, dass sie dann Putin an den Verhandlungstisch zwingen.
Mhm. Herr Liebmann, Sie sind Ökonom und Politologe. Was ist Ihre Meinung? Können allein Sanktionen Ihrer Meinung nach Putin zum Einlenken bewegen?
Ich stimme völlig zu, dass die Sanktionen gar nicht unbedingt die Wirkung haben werden, auf die man hofft. Ich würde sogar ein bisschen weitergehen. Wir haben Erfahrung aus anderen Ländern, dass die Sanktionen manchmal die Regime stärker machen, dass sie dazu bringen, dass die Bevölkerung sich hinter dem Machtinhaber stellt. Das heißt, damit die Sanktionen wirken, tatsächlich sehr klaren Aufbau von Sanktionspolitik notwendig ist und auch sehr klare Kommunikation der Sanktionspolitik notwendig ist, auch gegenüber der Bevölkerung im Inland, in Russland selbst. Ohne diese Bedingungen, auch mittelfristig, muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass Sanktionen Kalkül von Putin ändern wird.
Bei Ihnen beiden waren bereits Punkte dabei, die wir im Laufe dieser Sendung vertiefen werden. Frau Ohlberg, Sie sind die Sinologin in unserer Runde. Sie weiten unsere Sicht weiter in Richtung Ostasien. Werden Russland und China durch die Sanktionspolitik des Westens zusammengetrieben?
In begrenztem Maße ja, aber ich glaube, da ist eine falsche Voraussetzung und das ist, dass Russland und China nicht vorher auch schon in gewissem Maße begrenzt zusammengearbeitet haben. Das war auf jeden Fall der Fall. Also es ist nicht so, dass jetzt durch die Sanktionen Russland plötzlich China entdeckt und sagt, ach ja, China wird uns jetzt retten. Es gab auch vorher schon eine bestimmte Zusammenarbeit. Wir haben am 4. Februar gesehen, wo im Prinzip im Rahmen der Olympischen Spiele Xi Jinping und Putin Seite an Seite eine neue autokratische Weltordnung ausgerufen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass durch die Sanktionen Russland plötzlich China entdeckt und jetzt auf diese Art und Weise auf Chinas Seite getrieben wird.
Für die Wirksamkeit von Sanktionen dürfte auch koordiniertes Handeln und Einigkeit des Westens ausschlaggebend sein. Sehen Sie diese Einigkeit im Westen momentan, Herr Bialecki?
Der Westen hat bisher außerordentlich und Gott sei Dank sehr, sehr konsensual und an einem Strang gezogen. Das ist absolut zu begrüßen. Es gibt jetzt ja erste, sagen wir mal, Risse in dieser Front. Die Amerikaner haben ein Embargo von Öl- und Gasimporten aus Russland verkündet. Das kann die Europäische Union so schnell in dem Umfang nicht tun. Da kommen wir ganz bestimmt später auch nochmal dazu. Also ja, es gibt diese Einigkeit. Es gibt ja, wenn man das über das Sanktionsregime hinaus erweitert und ein bisschen auf die Militärmaßnahmen schaut, was hat Polen vor mit den MiG-29, die den Amerikanern zur Verfügung gestellt werden sollen. Da gibt es auch erste Friktionen. Ne? Also es wird jetzt hakelig, weil die Konsequenzen für die einzelnen Bündnispartner jeweils sehr unterschiedliche sind. Die werden einfach verschieden getroffen oder würden verschieden getroffen, je nachdem, das hat Frau Schröder auch völlig zu Recht gesagt, wie lange so ein Sanktionsregime aufrechterhalten würde. Muss man eben sehen, wen trifft es denn wie hart? Und da wäre ein Deutschland mit seinen sehr, sehr hohen Gasimporten aus Russland ganz anders getroffen als zum Beispiel die USA.
Jetzt haben Sie die kriegerischen oder militärischen Mittel angesprochen mit den russischen Kampfflugzeugen. Jetzt sind wir mitten im ersten Teil unserer Diskussion bereits angekommen. Wie Sie bereits erwähnt haben, Herr Bialecki, Energie ist ein großer Punkt in der Debatte über die Sanktionspolitik, vor allem auch seitens der EU. Es wird ja immer wieder seit Wochen diskutiert, inwiefern Energieimporte aus Russland zeitnah eingestellt werden sollten. Das ist eine große Forderung aus der Ukraine. Sie haben eben schon erwähnt, die USA sind mit ihrem Ölembargo vorangegangen. Die EU zeigt sich vor ihrem informellen Gipfel im französischen Versailles uneins. Bedenken kommen unter anderem aus Deutschland. Aber müsste die EU nicht eilig nachziehen, um Putins Kriegskasse vor allem nicht weiter zu befüllen, Herr Liebmann?
Ich glaube nicht, dass dieser Begriff der Kriegskasse, der jetzt auch sehr oft in den Medien verwendet wird, so einfach verstanden werden muss. Die Armee, die jetzt in der Ukraine operiert, die wird ja nicht von den laufenden Einnahmen aus Erdöl und Erdgas finanziert. Die russische Militärproduktion, die kann zumindest kurzfristig den Krieg auch ohne diese Einnahmen sicherstellen. Es geht hier eher, wie wir gerade besprochen haben, um mittelfristige Effekte und um die Fähigkeit des russischen Staates, dauerhaft eine Streitkraft aufzubauen. Aber im Fall der Ukraine ist es alles schon zu spät.
Was sind denn Ihre Erwartungen an den EU-Gipfel morgen? Ich meine, das Thema Energie wird eine Rolle spielen. Was müsste geschehen, koordiniert aus Brüssel, um weitere schärfere Sanktionen gegenüber Russland zu veranlassen?
Ja, also das ist eher die Frage, also meine Forschung fokussiert sich auf Russland, nicht auf die EU. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir morgen eine Entscheidung von einem Erdölembargo sehen werden. Es gibt EU-Staaten, die ganz klar kategorisch dagegen sind, Ungarn zum Beispiel. Und in vielen anderen Staaten gibt es auch große Bedenken wegen der wirtschaftlichen Kosten. Aber auch, man muss verstehen, dass Russland auf eine eskalierende Sanktionspolitik zum Teil mit der einzigen Waffe antworten kann, die das Land auf jeden Fall hat, die das Regime auf jeden Fall hat, mit einer militärischen Eskalation, die sich auch in Richtung des Westens richten könnte. Und das will auch sicherlich niemand.
Frau Schröder, was sagen Sie zum Punkt von Herrn Liebmann? Ich meine, Sanktionen sind eine nicht gewalttätige Maßnahme, um einzulenken in dem Krieg. Aber wenn man von Seiten Russlands mit kriegerischen Mitteln da wohl eskalieren könnte, ist das nicht so ratsam, oder?
Das ist auch eine der Punkte, die in der Öffentlichkeit nicht so viel diskutiert werden, dass Sanktionen durchaus konfliktverschärfend wirken können. Das ist eine der Forschungslehren, die wir auch kennen, dass unter Umständen das in die Ecke drängen der anderen Konfliktpartei dazu führen kann, dass diese die Sanktionen als Eskalation begreift. Das kann auch hier passieren. Und Sanktionen sind nicht unbedingt gewaltfrei. Wenn wir an Irak 2003 denken, das Komplettembargo gegen die irakische Wirtschaft, das dann sehr scharf zu einem Verlust an menschlicher Sicherheit im Irak geführt hat, sind Sanktionen durchaus ein hartes Mittel. Ich denke aber auch nicht, dass dieses Mittel alleine ausreichend ist zurzeit. Ich meine, wir werden beim informellen Treffen der EU in Versailles sicher hören, dass es neue Sanktionen gegen Weißrussland, Belarus geben wird, gegen russische Oligarchen. Das ist, glaube ich, schon auf dem Tisch. Und es wird auch um die russischen Gasimporte gehen, also um die Frage, ob die EU es schafft, Gasimporte innerhalb eines Jahres um 2/3 zu reduzieren und auch die Abhängigkeit gegenüber Öl und auch Kohle zu reduzieren. Also es wird sehr viel um die Energiewende gehen und um die Frage, in welcher Form die Energiewende dazu beitragen kann, die Abhängigkeit von Rohstoffen aus Russland zu reduzieren. Aber Sanktionen immer noch sind notwendig zurzeit, ersetzen aber keine politischen Verhandlungen.
Jetzt besteht in Kiew zumindest eine bestimmte Erwartung. Präsident Selenskyj sagt wortwörtlich in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, das morgen gedruckt erscheint, wenn die Sanktionen ausreichen würden, hätte die Offensive schon aufgehört. Was muss Ihrer Meinung nach dennoch an Sanktionen folgen, Herr Bialecki?
Tja, sehr viel mehr als wirklich bis zum Maximum zu eskalieren und die Öl- und Gasimporte aus Russland komplett einzustellen, kann man ja gar nicht mehr machen. Die Frage ist nur, welcher Logik man sich damit unterwirft. Ne? Das ist ja die zentrale Frage ist ja, würde denn ein europäisches Embargo Russland nicht nur ökonomisch schwächen, das ist ja völlig außer Zweifel, sondern würde es auch dazu führen, dass Russland dann militärisch einlenkt. Da würden wir uns dann in den Kopf des russischen Präsidenten begeben müssen und das sollte man, glaube ich, lassen, weil wir das nicht wissen. Welche Logik setzt das in Gang? Aber sehr viel mehr als diese Importe, wie gesagt, komplett einzustellen, kann man, glaube ich, momentan kaum noch machen. Alles andere ist ja sehr schnell, sehr gut, finde ich schon, sehr, sehr gut hochgefahren worden. Auch, wie gesagt, sehr einig, in einer ganz, ganz breiten Einigkeit. Und jetzt wird man vermutlich einen Moment warten müssen. Das Stichwort Konflikt verschärfend fiel auch zurecht. Wann Putin dieses als einen Kriegseintritt oder seinerseits als so verschärfend ansehen wird, dass er dann wiederum tatsächlich nur militärische Gegenmaßnahmen einsetzen wird, das weiß man einfach nicht.
Sie haben eben erwähnt, ökonomische Schwächen. Aber könnte so eine ökonomische Schwächung oder wirtschaftliche Schwächung im Zuge von Sanktionen nicht abgemildert werden, Frau Ohlberg? Ich meine, Sie haben eben schon die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China erwähnt. Wäre das ein Szenario?
Also zum gewissen Grad sehen wir natürlich, dass China da einschreitet und bestimmte Sachen aufhängt. Also wir haben gesehen, Visa und Mastercard haben sich zurückgezogen aus Russland. Jetzt kommt UnionPay aus China. Neben was China an Sanktionen sehe ich bestimmte Grenzen. Zum einen aufgrund der chinesischen Währung, die einfach keine internationale ist und wo auch die Internationalisierung, das Renminbi einfach...
Frau Ohlberg, wir haben hier Aussetzer in Ihrer Leitung leider. Ich schlage vor, dass wir Sie gleich in die Sendung zurückholen und die Verbindung neu aufbauen. Derweil gehen wir in der Diskussion einfach weiter. Also China könnte womöglich die Sanktionen nicht unbedingt auffangen, wenn ich Frau Ohlberg richtig verstanden habe. Ich gebe den Punkt nochmal an Sie weiter, Herr Bialecki. Gehen wir mal das Szenario durch. Sie sind auch Korrespondent oder haben das Washingtoner Büro der Deutschen Presseagentur, der DPA, geleitet. Also Sie haben auch eine US-amerikanische Perspektive sozusagen. Würde so eine, ich sag mal, wie sauer würde Präsident Biden so ein Szenario aufstoßen?
Ziemlich sauer, weil es dazu führen würde, dass China in die Rolle reinschlüpfen würde, die die USA früher hatten, der sozusagen Chefdiplomat zu sein. Das wäre eine enorme Aufwertung für China. Das kann den Amerikanern, das kann Joe Biden gar nicht recht sein. Ich bin aber, wenn ich darf, ein bisschen skeptisch, was dieses Bündnis Russland-China anbelangt, vor allem was die Dauer dieses Bündnisses anbelangt. Ich halte das für ein Zweckbündnis. Ich glaube, und das hört man auch aus China zurzeit mehr und mehr, ich glaube, dass am Vorabend dieser Invasion aus chinesischer Sicht an die Seite der Russen gerückt zu sein, in dieser Weise, wie Frau Ohlberg das vorhin gesagt hat, ne, so ein neues autokratisches, eine neue autokratische Ordnung an die Wand zu malen, das kann Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, auch ziemlich auf die Füße fallen. Warum? Weil er sich damit an Kriegstreiber bindet, weil die Bilder aus der Ukraine mit Sicherheit auf die eine oder andere Weise auch China erreichen werden. Und China will ja eine moderne, will ja eine verantwortungsvolle Weltmacht sein, steht aber jetzt eben in einer Ecke mit Putin. Also ich halte das für nicht ausgemacht, ob dieser Spagat hier der Diplomat zu sein, auf der anderen Seite der an der Seite der Russen stehende Waffenbruder, ob das auf Dauer so durchzuhalten ist, das sei mal dahingestellt.
Frau Ohlberg, Sie sind zurück in der Runde mit einer stabileren Leitung. Herr Bialecki hat kurz übernommen und hat aufgedröselt das Verhältnis oder die US-amerikanische Sicht auf Russland und China, hat auch Skepsis geäußert, wie stabil diese Partnerschaft sein könnte. Sehen Sie auch das Problem für Peking, dass es sich womöglich in eine Ecke bewegt, gerade an der Seite von Putin, der es nicht mehr als verantwortungsvolle Weltmacht agieren könnte oder sich das Image aufbauen könnte?
Also ich sage dazu immer, China versucht in diesem Konflikt eine pro-russische Neutralität in Anführungsstrichen durchzuziehen. Also man versucht so gut wie möglich auf der russischen Seite zu bleiben, die Botschaften so zu legen, dass klar ist, okay, die NATO hat eigentlich Schuld und die USA sind ja eigentlich auch böse. Aber man möchte das tun, ohne große Kosten zu tragen dafür. Also die Hoffnung in Peking ist aus meiner Sicht, mit dieser sogenannten pro-russischen Neutralität durchzukommen, ohne dass am Ende Chinas Image einen großen Schaden davon trägt. Und wenn sich irgendwann aus Pekings Seite aber abzeichnet, wenn durchkommt, dass dadurch ein Schaden entsteht, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da versuchen wird, sehr langsam, auch nicht über Nacht, den Kurs etwas zu ändern. Ich würde allerdings davor warnen zu sagen, dass China jetzt auf jeden Fall da die Seiten wechseln wird und anfangen wird, sich gegen Russland zu stellen. Das ist wiederum schwierig für China einfach, weil die Beziehung zu Russland und die Beziehung zu Putin Chefsache ist. Also Xi Jinping, der Präsident und Generalsekretär der Partei, persönlich gesagt hat, unsere Beziehung zu Russland ist super. Ja, das heißt, das, was China da machen kann, um da wieder zurückzurudern, ist auch sehr begrenzt.
Schauen wir mal, wenn wir über die Sanktionen sprechen, direkt auf Russland. Wir haben uns jetzt sozusagen auf die Staatsebene und auf die Wirtschaft konzentriert. Herr Liebmann, welche Einblicke haben Sie in Russland? Wie wirken die Sanktionen des Westens denn in die Gesellschaft Russlands hinein?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und da ist die Situation deutlich komplizierter, als man vermuten würde. Es ist ein Krieg, der deswegen präzedenzlos ist, weil die russische Bevölkerung darauf komplett unvorbereitet war. Und bei unvorbereitet meine ich, es gab überhaupt keine innere Diskussion darüber, dass sowas kommen kann. Die meisten haben sich für die Lage in der Ukraine schlichtweg nicht interessiert. Ich kenne Leute in Moskau, die gar nicht gewusst haben, dass in der Ukraine etwas passiert ist, als der Krieg schon ausgebrochen hat. Und jetzt, diese Leute sind mit einfach einer gigantischen Ratlosigkeit konfrontiert. Und die Sanktionen sind etwas, was diese Ratlosigkeit füllt. Die Leute beobachten die schlechtere wirtschaftliche Lage, den sinkenden Wechselkurs und interpretieren den. Und einige, jetzt anscheinend wenige, interpretieren das als Evidenz für das Versagen der Politik Putins. Aber einige und gar nicht so wenige interpretieren das als Evidenz, dass Putin tatsächlich recht hat und dass Russland in der Wirklichkeit in einem Kampf gegen den kollektiven Westen steht. Und das ist genau das, was man befürchten kann, dass diese Leute sich am Ende hinter Putin stellen.
Also sozusagen eher eine Konsolidierung der Gesellschaft, eher eine gesellschaftliche Unterstützung für Putins Kriegskurs, sagen Sie?
Es ist nicht ausgeschlossen.
Frau Schröder, als Friedensforscherin, wenn Sie das hören, womöglich wirken die Sanktionen in die russische Gesellschaft nicht so hinein, dass sozusagen die Opposition gestärkt wird im Land, also die Friedensbewegung, wenn man so mal es nennen mag, oder die Oppositionellen in der Gesellschaft, sondern es könnte eher ins Gegenteil ausschlagen. Ist das nicht eher ein Indiz dafür, dass der Sanktionsweg sehr große Risiken birgt?
Ja, das birgt er ganz sicher. Das kommt jetzt auch nicht so unerwartet, dass Sanktionen nicht ganz zielgenau funktionieren. Wir wissen sehr genau, dass die Wirkungslogik von Sanktionen in Gesellschaften sehr kompliziert sein kann. Das hat mein Vorredner ja auch gerade schon gesagt. Und es geht bei Sanktionen darum, nachzujustieren und zu schauen, was treffen wir eigentlich? Was wollen wir mit den Sanktionen erreichen? Wollen wir eine Verhaltensänderung erreichen? Wollen wir ein normatives Ziel durchsetzen? Und insbesondere auch, wann will der Westen die Sanktionen zurücknehmen? Das ist etwas, was wir noch gar nicht diskutiert hatten. Die Frage, wann hören Sanktionen eigentlich auf? Weil wir wissen, dass die sanktionierenden Staaten dann Einfluss oder Leverage über diese Sanktionen verlieren, wenn nicht ganz klar kommuniziert wird, unter welchen Bedingungen diese Sanktionen eigentlich aufgehoben werden. Sonst haben die überhaupt keinen politischen Effekt. Und das ist eine Debatte, die müssen auch die NATO und europäischen Staaten bald führen. Was ist eigentlich das Ziel von den Sanktionen politisch und unter welchen Bedingungen wäre der Westen dazu bereit, die aufzuheben?
Also das heißt, es bedarf noch einer, ich sag mal, politischen Perspektive für Russland?
Ja, genau. Und sonst haben die keinen Wert. Sonst steht dort ein Regime, das nicht versteht, unter dem Einsatz welcher Mittel diese Sanktionen wieder aufgehoben werden können. Und dann gibt es keinerlei Anreiz, sich gegenüber den Sanktionen in irgendeiner Form zu verhalten.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, der Krieg gegen die Ukraine. Was stoppt Putin? Es diskutieren die Friedensforscherin Ursula Schröder, haben Sie gerade gehört, die Sinologin Mareike Ohlberg, Alexander Liebmann vom Osteuropa-Institut der Freien Universität in Berlin und Martin Bialecki ist dabei, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Und Herr Bialecki, bei Ihnen bleibe ich direkt mal. Wie beobachten Sie den Sanktionskurs des Westens? Beobachten Sie auch ein Fehlen dieser, ich sag mal, politischen Perspektive, dieser politischen Steuerung der Sanktionen?
Naja, was wollten wir denn verhandeln mit Wladimir Putin? Also das ist mir nicht ganz klar geworden aus den vergangenen Wortmeldungen. Eine politische Perspektive aufzurichten hieße ja, dass man verschiedene
diskutieren
würde. Und das sind samt und sonders zum einen Positionen, die sich der Westen niemals zu eigen machen kann. Und dann vergessen wir doch bitte nicht, dass wir nicht über den Kopf der Ukraine hinweg verhandeln wollen. Die Ukraine müsste derjenige, wenn überhaupt Verhandlungspartner, der überhaupt berechtigt wäre, diese Verhandlungen zu führen. Und nach Lage der Dinge hat Zelensky heute, der ukrainische Präsident, angedeutet, möglicherweise, das ist ja nicht ganz klar, was er wirklich gesagt hat, ja, NATO-Mitgliedschaft müsste man sehen, Neutralität etc., aber darüber müssten wir doch bitte die Ukraine selber verhandeln lassen, wenn die das denn wollen, in Ordnung, aber nicht eine westliche Position aufheben, die sich dann in so einer Art Gutsherren denken, dann die Ukraine bitte zu eigen machen möge. Das fände ich nicht angemessen.
Aber das heißt, Sie widersprechen da, Frau Schröder, weil Sie jetzt nicht den Bedarf sehen, Sanktionen, ich sag mal, in politischer Hinsicht zielgenauer zu gestalten.
Da würde ich gerne noch mal einhaken.
Ja. Sehr gerne gleich. Erstmal Herr Bialecki.
Ich auch, bitte.
Ja, ich glaube, Frau Schröder hat natürlich vollkommen recht, dass Sanktionen erstmal per se nicht zielgerichtet sein können. Das können sie beim so schnell, so gewaltig, so riesengroß aufbrechenden Konflikt können die das ja gar nicht sein. Man wird sie mit der Zeit, das wird ja leider noch ein bisschen dauern, dieser Konflikt vermutlich kalibrieren müssen. Aber sie so runterzufahren, dass man so ein Do und Des, also Geben und Nehmen da irgendwie rausnimmt, ich wüsste nicht, das würde mich interessieren, Frau Schröder, wie Sie das sehen oder was Sie vorschlagen würden, was man denn den Russen sozusagen hinstellen sollte, damit sie dann sagen, okay, dann bomben wir weniger, ziehen Soldaten ab etc. Das ist mir nicht ganz klar geworden.
Frau Schröder, gerne.
Sanktionen können durchaus zielgerichtet sein und viele von den sogenannten Smart Sanctions der letzten Jahre gegen unterschiedliche Regime waren auch durchaus zielgerichtet. Diese umfassenden sozusagen Flächensanktionen, die wir momentan gegen Russland sehen, die sind schwerer politisch zu orientieren und schwerer in eine politische Richtung zu bringen, weil auch sehr unklar ist, über welche Zeitläufe die eigentlich funktionieren werden und wen genau sie dann zum Umdenken bewegen sollen. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass das kurzfristig funktioniert. Mittelfristig kann das möglich sein. Und wir wissen auch, dass über eine Verlängerung von Krieg, eine Verlängerung von Kampfmaßnahmen über Zeit ein Sinneswandel bei den Regimen, die Krieg führen, eintreten kann. Und in der Kombination könnten Sanktionen eher mittelfristig in Kombination mit durch die Ukraine geführten Verhandlungen dazu führen, dass man zumindest etwas auf den Tisch legen kann, über das man dann auch verhandeln kann. Das ist die Logik hier, dass man das verbindet. Verhandlungen mit einer Diskussion über die politischen Ziele der Sanktionen. Ich sage nicht, dass man das jetzt machen kann. Momentan sind die Möglichkeiten extrem beschränkt. Ich bin sicher, dass wir da nachher noch drauf eingehen werden. Momentan geht es ja noch nicht mal um einen Waffenstillstand. Das heißt aber, dass diese Idee der Verhandlungen, und da stimme ich Ihnen vollständig zu, Herr Bialecki, dass Verhandlungen selbstverständlich nicht durch den Westen an sich, wer auch immer das ist, geführt werden, sondern durch die Ukraine. Aber es kann schon sein, dass eine Drittpartei, die sukzessive irgendwann später in diese Verhandlungen einbezogen werden kann, dort Einfluss ausüben kann. Und dann haben wir wieder ein Spiel, wo auch über Sanktionen gesprochen werden kann. Aber das nicht heute, sondern in einer momentan noch recht fernen Zukunft.
Herr Liebmann, Sie haben sich auch zu Wort gemeldet.
Genau. Die Situation ist ein bisschen komplizierter, weil wir jetzt nicht nur die offiziellen Strafmaßnahmen des Westens haben. Es gibt übrigens Schätzungen, dass jetzt gegen Russland so viele Sanktionen verhängt sind wie gegen Iran, Nordkorea und Syrien zusammen. Sondern wir haben auch unglaublich zahlreiche Maßnahmen von einzelnen Unternehmen und von anderen Akteuren, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Universitäten, internationalen Organisationen. Und diese Akteure, die tragen sehr stark zu dem wirtschaftlichen Schaden bei, der jetzt in Russland zu beobachten ist, werden aber gar nicht unbedingt der Logik folgen, die sich in den zwischenstaatlichen Verhandlungen entwickelt. Der Westen kann theoretisch gewisse Art von Kompromissen zwischen Russland und der Ukraine mit einem gewissen Abbau von Sanktionen unterstützen. Aber der Westen kann nicht versprechen, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen wieder nach Russland kommt. Und das macht die jetzige Situation tatsächlich sehr, sehr kompliziert.
Wir zeigen gerade in unserer Diskussion, womöglich defizitäre oder kleinere oder größere Defizite an der Sanktionspolitik des Westens auf. Frau Ulberg, Sie beobachten Peking. Ist das nicht etwas, was aus chinesischer Sicht eigentlich Wissen ist, das derzeit akquiriert werden kann?
Inwiefern?
Gerade wenn wir über die Taiwan-Frage zum Beispiel sprechen, das wird in der öffentlichen Debatte, wenn wir über den Krieg gegen die Ukraine sprechen, auch immer wieder deutlich, dass der strategische Partner Russland, China, womöglich auch derzeit die Lage als Blaupause ansehen könnte, wenn es um eigene kriegerische, Verschiebungen, Grenzverschiebungen hinsichtlich Taiwan geht.
Ja und nein, würde ich sagen. Also die Situation in Taiwan, Ukraine ist nicht ganz vergleichbar, auch aus militärischer Sicht. Also Taiwan einzunehmen ist um einiges schwieriger. Und es gibt auch andere Gründe, weshalb zum Beispiel das Sanktionsregime beziehungsweise die vielen verschiedenen Sanktionen, die jetzt auf Russland angewendet werden, weshalb da möglicherweise der Westen zögern würde, das auch auf China anzuwenden, weil einfach der Schaden gegenüber eigenen Unternehmen und den eigenen Wirtschaften viel, viel größer wäre als bei Russland, einer viel, viel kleineren Wirtschaft. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es so, dass China derzeit relativ genau schaut, wie die Reaktionen eigentlich sind, was überhaupt passiert, wie die Reaktion von der ukrainischen Bevölkerung ist. Man stellt sich möglicherweise auf anderen Widerstand ein und man schaut sich das genauestens an, auch wenn es, und das möchte ich nochmal betonen, eben nicht 1:1 zu übertragen ist auf die Situation in Taiwan, was ja von China eingenommen werden würde.
Ich möchte nochmal eine grundsätzliche Frage zu Sanktionen stellen. Und zwar, Sanktionen sollen lenken, das haben wir schon herausgearbeitet. Aber legen wir damit an Putin nicht eigene Maßstäbe der Berechenbarkeit an? Ich meine, das ist ja im Zuge der Diplomatie aus Europa, aus den USA, in Moskau am Telefon mit Putin klar geworden im Nachhinein, dass diese Berechenbarkeit oder die eigenen Maßstäbe von Rationalität, die wir ihm zugesprochen haben, dass die nicht gelten. Also sind da Sanktionen eigentlich auch ein Mittel, bei dem wir wirklich nicht abwägen können, wie sehr sie überhaupt lenken können? Frau Schröder.
Das ist sicherlich richtig, dass man das nicht absehen kann. Das kann man aber auch in anderen Kontexten nicht absehen. Das heißt, da kommen wir zur Rekalibrierung zurück. Das heißt, wie können wir unterwegs politische Ziele neu festlegen? Und wie ja auch gerade schon gesagt wurde, ist das sehr kompliziert, wenn gleichzeitig dazu andere Handelspartner aus dem privaten Feld sich aus Russland zurückziehen. Das ist ja auch die Frage bei den Ölembargos, die gerade diskutiert würden, die unilateral auch durch die USA gerade umgesetzt werden. Soweit ich das weiß, hatte Russland ohnehin Probleme, sein Öl loszuwerden. Und es gibt ohnehin sehr viele Firmen aus der Ölbranche, die sich schon vor dem Embargo von Russland abgewendet haben. Das heißt, es ist tatsächlich kompliziert. Und die Rationalitätsfrage stellt sich natürlich. Aber in diesem Fall bei Sanktionen ist es auch unter der Annahme vollständig rational handelnder Akteure auf der anderen Seite schwierig, Sanktionen so spezifisch zu organisieren, dass die dann ganz klar eine bestimmte Handlungslogik hervorrufen müssen. Gesellschaften sind komplex, Wirtschaftssysteme sind komplex und Sanktionen sind einfach ein relativ unscharfes Instrument in einigen Bereichen.
In der zweiten Hälfte dieser Sendung möchte ich mich mit Ihnen auch auf diplomatische Friedensbemühungen konzentrieren. Unter Vermittlung der Türkei treffen sich die Außenminister Russlands und der Ukraine zu Gesprächen im türkischen Antalya. Aber bedarf es für eine Perspektive nicht auch Diplomatie zwischen, ich sag mal, politischen Großgewichten wie den USA und China, USA und Russland, Herr Bialecki?
Ja, kurze Antwort ja, aber das ist, wenn es überhaupt jemals stattfinden wird, eine Frage, die auf der Zeitachse sehr viel weiter hinten stattfinden oder beantwortet werden wird. Erstmal ist es ja ein gutes Zeichen, dass überhaupt geredet wird, dass sich Lavrov und Kuleba treffen in der Türkei. Das ist das höchstrangige, bei weitem höchstrangige Treffen bisher. Wir wissen auch nicht genau, was in den bisherigen Verhandlungen alles besprochen wurde. Da hat keine Seite, glaube ich, sein richtiges Interesse dran, das durchzustechen. Man hört von russischer Seite zumindest, dass es wohl substanzieller sei, als man das gemeinhin annehmen dürfe. Ob das nun stimmt, ob das wiederum auf die eigene Propaganda einzahlen soll, das wissen wir alles nicht. Vorhin kam, ich glaube, von Frau Schröder das Argument, das richtige Argument, dass irgendwann ein dritter Spieler sozusagen dieses Feld betritt. Ob das nun Erdogan, der türkische Präsident, sein wird, ob das Naftali Bennett sein kann, der israelische Ministerpräsident, das wissen wir im Moment nicht. Dass sich Joe Biden in der innenpolitischen Lage, in der er gerade ist, wenige Monate vor den Zwischenwahlen, den Midterm-Elections im November, daran möglicherweise die Finger verbrennt, weil man nicht unterschätzen darf, wie gering das Interesse des amerikanischen Volkes mehrheitlich an diesem Konflikt so weit weg von den USA ist, dass Biden sich das ans Bein binden möchte, das glaube ich momentan gar nicht.
Sie haben eben erwähnt, es bedarf eines Dritten. China hat sich auch als Vermittler angeboten. Ist Xi Jinping vielleicht diese dritte Person, Frau Ohlberg?
Da setzen einige, denke ich, ihre Hoffnung drauf. Ich will auch nicht sagen, dass man es nicht überhaupt nicht versuchen sollte. Also meinetwegen, man sollte es versuchen, aber das Problem damit ist, China hat damit nicht wahnsinnig viel Erfahrung. In dem Fall nicht wahnsinnig viel intrinsisches Interesse, zumindest kein direktes Eigeninteresse in erster Linie. Aber vor allen Dingen das größte Problem ist, wer vermitteln will, muss einigermaßen neutral sein. Und das ist in diesem Fall einfach nicht der Fall. Auch wenn China nach wie vor versucht, zumindest ein wenig den Anschein zu erwecken, man würde neutral sein. Die chinesische Regierung hat sich in ihren öffentlichen Äußerungen, in allem, was wir bisher gehört haben, relativ deutlich auf der russischen Seite positioniert, hat, wie ich bereits erwähnt hatte, immer wieder darauf verwiesen, dass eigentlich die NATO die Schuld an dem gesamten Konflikt trägt, dass eigentlich NATO und die USA das Problem sind. Deswegen sehe ich da relativ, also diese Neutralität, die man eigentlich haben müsste, um vermitteln zu können, die sehe ich einfach nicht. Weil es einfach da noch Eigeninteressen auf der chinesischen Seite gibt, eben in dem Fall NATO und die USA auch anzugreifen. Also es würde mich sehr überraschen, es würde mich positiv überraschen, aber es würde mich sehr überraschen, wenn ein solcher Vermittlungsversuch erfolgreich stattfinden würde.
Frau Schröder, wie stehen Sie dazu?
Im Prinzip müssen diese Vermittlungen, diese Drittparteien, die müssen nicht neutral sein. Die müssen von beiden Seiten akzeptiert werden. Josep Borrell, der EU-Außen- und Sicherheitschef, hat schon nach China gerufen als Vermittlungsakteur in diesem Konflikt. Er hat gesagt, es muss China sein. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es darauf hinauslaufen könnte, dass China irgendwann als Drittpartei hier zu Rate gezogen wird. Israel hat auch diverse sozusagen Erfahrungen in dem Bereich. Im Vermittlungsbereich hat aber auch unterschiedliche Nachteile an dieser Stelle. Das Gleiche gilt auch für die Türkei. Es gibt keine ideale dritte Partei, auch keine ideale Konstellation. Wir arbeiten mit dem, was da ist, und ich gehe davon aus, dass eine Konstellation von Akteuren vielleicht in Verbindung mit einer internationalen Organisation wie der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die momentan aber von Putin nicht für diese Rolle akzeptiert wird, oder den Vereinten Nationen eine Möglichkeit bieten würde, auch wieder auf längere Sicht hier zu einem Verhandlungstisch zu kommen. Und momentan geht es ja noch gar nicht um die Verhandlungen selbst. Momentan geht es um die Gespräche über die Gespräche. Führen wir die überhaupt? Und wenn ja, mit wem? Und wir haben auch diese Debatte noch gar nicht angefangen, aber im Prinzip sind Verhandlungen alternativlos. Mhm. Und irgendwann muss man sich dieser Wahrheit stellen und muss über solche Verhandlungen nachdenken. Der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht gekommen, weil auf der russischen Seite überhaupt gar keine Einlenken oder überhaupt gar kein Wille zu einer Off-Ramp, zu einer Deeskalation gezeigt wird. Aber sobald das da ist, muss man sich die Frage stellen, wer verhandelt, an welchem Tisch und wie groß ist der Tisch?
Wer verhandeln möchte, muss von beiden Seiten akzeptiert werden, haben Sie gesagt, Frau Schröder. Herr Liebmann, wer wäre das denn aus russischer Sicht, Ihrer Meinung nach? Wen würde Moskau denn akzeptieren für die Vermittlerrolle?
Naja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich bin nicht ganz sicher, dass die Akteure, die sich jetzt als potenzielle Vermittler präsentieren, etwa Israel oder die Türkei, von der russischen Seite als solche akzeptiert werden. Von der russischen Seite, wenn man zumindest versucht zu verstehen, was Putin selbst deklariert als seine Ziele, gibt es hier einen gewissen anderen Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Nämlich Putin spricht ganz klar den europäischen Verbündeten und übrigens der Ukraine die Eigenständigkeit in den für ihn wichtigen Entscheidungen ab. Das heißt, für Putin muss jede Lösung, die am Ende, an die er am Ende glauben wird und die auch am Ende akzeptiert wird, eine Lösung sein, zu der sich die Vereinigten Staaten ausdrücklich verpflichten. Bei allen anderen Akteuren, denen vertraut er einfach nicht, weil er glaubt, dass sie nicht selbstständig entscheiden. Alle Entscheidungen kommen aus Washington. Deswegen leider, ohne die Vereinigten Staaten wird es auf jeden Fall nicht gehen.
Was heißt das konkret? Wen würden Sie ganz konkret in der Vermittlerrolle sehen?
Ja, also ich würde das gerne wissen, ehrlich gesagt. Bin jetzt aber überfragt, ein Land zu nennen, dass das da wirklich akzeptiert wird. Es wird wahrscheinlich wieder eine Kombination von vielen Staaten sein, die wir gerade gesprochen haben. Aber die wird sich noch herausstellen in den kommenden Wochen.
Die Ukraine solle in Verhandlungen beteiligt werden. Das war ein Punkt, der im Rahmen unserer Diskussion vorhin aufkam. Der ukrainische Präsident Selenskyj stellt ein Abrücken vom Ziel in Aussicht, sein Land in die NATO zu führen, also dass die Ukraine ein neutraler Staat bleiben könnte. Selenskyj verlangt im Gegenzug aber Sicherheitsgarantien, auch vom Westen. Als Sicherheitsgarantien versteht er Garantiestaaten, wie zum Beispiel die USA, die Nachbarstaaten der Ukraine oder auch die Türkei. Aber was könnten solche, ich sag mal, Garantiestaaten für die Ukraine konkret eigentlich leisten? Frau Schröder, haben Sie da eine Ahnung, in welche Richtung Präsident Selenskyj geht?
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer zu beantworten. Er hat ja auch natürlich gefordert, den vollständigen Abzug der russischen Armee von seinem Territorium und einen Waffenstillstand. Das sind ja Dinge, die momentan viel, viel wichtiger auf der Agenda sind. Wie schafft man eigentlich einen umfassenden Waffenstillstand, um eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine nicht noch zu verschlimmern? Und das sind auch die Sachen, wo man bald kurzfristig über Verhandlungen um einen Waffenstillstand sprechen sollte. Die Sicherheitsgarantien sind extrem schwierig. Es geht ja nicht um den NATO-Beitritt, der EU-Beitritt, der ja politisch angedeutet wurde, liegt in sehr weiter Ferne. Mhm. Die Europäische Union hat eine Beistandsklausel, den Artikel 42, der auch angerufen werden kann und der jetzt auch beim informellen Treffen in Versailles auf der Agenda des Rats steht, um dort darüber zu sprechen, was die Beistandsklausel tut und unter welchen Umständen sie auch in dieser Krise angerufen wird. Das ist also im Prinzip eine mögliche Sicherheitsgarantie, aber eigentlich ist das, was anzubieten ist oder das, was von unterschiedlichen Akteuren angeboten werden könnte, ist eine Bewaffnung der Ukraine. Und da ist natürlich aus Eskalationsperspektive auch die Frage, was das bringt über lange Sicht. Aber das sind alles Fragen, die werden, denke ich, nachrangig nach den Waffenstillstandsfragen zu beantworten sein.
Dann gehen wir doch mal eine Ebene tiefer, sage ich mal, ein Waffenstillstand. Was wären denn Ihrer Meinung nach Punkte oder, ich sage mal, Verhandlungspositionen, um einen Waffenstillstand durchzusetzen derzeit? Frau Schröder.
Das geht auch an mich?
Genau.
Alles klar. Also ich halte einen umfassenden Waffenstillstand leider für momentan sehr unwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass der Kriegskurs von Putin die nächste Zeit überdauern wird, bis es aus welchen Gründen auch immer entweder zu einer Verlangsamung des Kriegsgeschehens kommt, er seine Ziele schlicht operativ nicht erreichen kann, bis Selenskyj noch weitreichende Verhandlungsangebote macht. Ich sehe das gerade nicht. Das heißt, Waffenstillstandsabkommen werden dann geschlossen, wenn die Kontrahenten merken, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können in der Art und Weise, wie sie sich das gedacht haben. Das kann bei Putin schon sein. Und dann wäre natürlich zu schauen, das ist dann wiederum rückgegriffen auf die erste Frage, das ist dann die Sache der Ukraine. Da sollten wir außenpolitisch auch nicht reingrätschen. Die Ukraine selbst muss entscheiden, über was sie verhandeln möchte und welche Punkte sie für ein Waffenstillstandsabkommen zur Disposition stellen möchte. Und da hat Selenskyj jetzt ja die Neutralität möglicherweise genannt und verschiedene Bedingungen daran geknüpft. Aber da können wir relativ wenig zu sagen und sollte in dem Fall Deutschland auch vorsichtig sein, sich da reinzubewegen in die Debatte.
Den Punkt möchte ich weitergeben. Herr Bialecki, wie stehen Sie dazu? Welche Bedingungen müssten erfüllt werden für einen nahenden Waffenstillstand?
Ja, ich fürchte, bevor man darüber überhaupt nachdenken kann, bevor es zu so einem Prozess echter Verhandlungen kommen kann, müsste Putin ja seine Kriegsziele aufgeben. Und das nochmal zur Erinnerung, das heißt ja, er müsste aufgeben, die Souveränität und die Eigenständigkeit der Ukraine beenden zu wollen. Er müsste akzeptieren, dass dieses überhaupt ein Land, ein Staat ist. Da ist er ja auf seinem ethno-nationalistischen Kurs dergestalt unterwegs, dass man das, glaube ich, nach Lage der Dinge jetzt und für die nähere Zukunft zumindest ausschließen kann. Er müsste überhaupt bereit sein, einen Off-Ramp, also so einen Ausweg zu akzeptieren. Und das kann ich mir momentan einfach nicht vorstellen. Er muss gewärtigen, dass er sehr viel mehr Widerstand im Land sieht, als er gedacht hat, dass die Verluste sehr viel höher sind, als er eingerechnet hatte, dass er sich einfach schwer verkalkuliert hat. Die Sorge ist aber, glaube ich, dass er jetzt eher noch härter zuschlagen wird, noch brutaler, noch mehr verbotene Munition und Waffen einsetzen wird, etc. Denn solange er glaubt, dass er diese Ziele, die er hat, mit militärischen Mitteln und mit Kosten, die in seinen Augen vertretbar sind, irgendwie nach Hause bringen könnte, diese Ziele, wird er, glaube ich, ausschließlich eine Kapitulation von der Ukraine oder von Selenskyj akzeptieren und erst dann irgendwann möglicherweise über den Rest verhandeln, wenn es dann noch was zu verhandeln gibt von den Resten eben dieses Landes.
Also Ihrer Meinung nach, kurzfristig wird es keinen Waffenstillstand geben. Gibt es denn überhaupt einen Weg, ich sage mal, auf diplomatische Weise, sei es über Sanktionen, über Gespräche, überhaupt, ich sage mal, die kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden? Wie kann man Putin also nur über, ich sage mal, darüber stoppen, dass man eventuell die Ukraine derzeit militärisch unterstützt beziehungsweise militärische Güter dorthin schickt, Herr Bialecki?
Ich denke ja, leider ja. Ich glaube, ich bin bei allen, die gesagt haben, man muss verhandeln, man muss den diplomatischen Weg offen halten etc. Aber wir haben ja in den vergangenen Monaten gesehen, es gab so viel Dialog, so viel Angebote, so viele Gespräche. Putin hat das alles weggewischt, samt und sonders. Er will nicht verhandeln. Er möchte es einfach nicht. Er ist mit größter Brutalität in dieses Land einmarschiert. Und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ich wüsste nicht, was es mit diesem Mann gerade zu verhandeln gibt. Gerade aus Perspektive der Ukraine, 2 Millionen Menschen haben dieses Land erzwungenermaßen verlassen. Wir wissen nicht genau, wie hoch die Zahl der Opfer ist. Es gibt hunderte Schulen und Kindergärten, die gezielt bombardiert worden sind. Mhm. Warum man aus Sicht der Ukraine da jetzt verhandeln sollte, das weiß ich nicht.
Herr Liebmann, wie stehen Sie dazu? Sind die Unterstützung der Ukraine mit militärischen Gütern zeitnah die einzige Option, um Putin zum Einlenken zu bringen?
Naja, ich befürchte, den Pessimismus, der jetzt gerade geäußert wurde wegen des nahen Waffenstillstands, den muss ich leider teilen. Man muss allerdings einen Punkt ansprechen, und zwar die Frage der Neutralität der Ukraine, des dauerhaften Nichtbeitritts zu NATO. Es war ja der Punkt, den Putin schon vor einiger Zeit betont hat, schon am Anfang dieser Krise. Und über diesen Punkt wurde eigentlich nicht verhandelt, auch seitens des Westens. Und jetzt ist die Situation anscheinend so, dass Präsident Selenskyj und die Ukraine selbst darüber bereit sind zu sprechen. Und ein wichtiger Punkt, den hat Putin auch sehr direkt gesagt, es geht ihm nicht um vorübergehende Garantie, also dass man das für 15 Jahre einfriert. Er meinte, naja, das ist einfach die Vorbereitungszeit, das ändert nichts für uns, sondern um eine dauerhafte Garantie.
Herr Liebmann, und hier müssen wir leider Schlusspunkt genau setzen. Der Krieg gegen die Ukraine war statt Putin, das ist unser Thema gewesen, diskutiert haben Ursula Schröder, die Friedensforscherin Mareike Ohlberg, Sinologin Alexander Liebmann von der Freien Universität Berlin und Martin Bialecki, Chef. Redaktion Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Mein Name ist Christoph Schäfer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Gedanken in dieser Runde. Tschüss.